Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und dazu begrüßt sie Marja Elmenreich. Bruder und Schwester können sein wie Feuer und Wasser, haben zwar dieselben Eltern, aber sonst womöglich keine Ähnlichkeiten, weder in Aussehen noch Charakter oder Talent. Und ob sie einander als Konkurrenten sehen oder als Verbündete, alles ist möglich.
Mein Bruder und ich sind sehr gegensätzliche Leute, aber wir kommen immer wieder zusammen, vor allen Dingen, wenn wir Musik machen, sind wir so eng verwoben und das macht so einen Spaß, weil wir einfach ja aus dem gleichen Fleisch und Blut sind.
Aus dem gleichen Fleisch und Blut. Caroline und Jörg Wittmann, beide von der Musikwelt gefeiert, sie als Geigerin, er als Klarinettist und Komponist. Ein außergewöhnliches Geschwisterpaar. Um eben solche, aber auch um ganz normale soll es heute gehen in dieser Sendung. Dazu später ein Gespräch mit dem Geschwisterforscher Jörg Frick. Auch einen Bühneneinzelgänger haben wir im Programm, den Pianisten Grigori Sokolow. Wir lassen uns von seinem Auftritt gestern Abend bei den Salzburger Festspielen berichten. Zu Beginn aber geht's nach Paris, wo man bei den Olympischen Spielen so langsam zum Endspurt ansetzt. Am Sonntag findet das große Schlussspektakel statt und nach den mehr oder weniger Aufregern der Eröffnungsveranstaltung ist diesem Finale die weltweite Aufmerksamkeit wohl sicher. Olympia, ein Fest für alle Sinne, so hat es sich der Gründervater der Olympischen Spiele der Neuzeit einst gewünscht, Baron Pierre de Coubertin. Die Inspiration dafür kam aus Bayreuth, von Richard Wagner und seinem Konzept eines Gesamtkunstwerkes. Das und nicht zuletzt die Tatsache, dass in den 1870ern Archäologen die antiken Spielstätten von Olympia wieder ausgruben, alles zusammen brachte den Pariser Adligen auf die Idee, hier die Wettkämpfe neu aufzulegen. Gesagt, getan, Pierre de Coubertin wurde erster Generalsekretär des Internationalen Olympischen Komitees und 1896 fanden die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit statt. Gründe eigentlich genug, de Coubertin in diesem Jahr zu feiern, doch in seiner Heimatstadt Paris hält sich die Begeisterung für ihn in Grenzen. Seine Nachfahren aber geben alles, etwa mit einer Ausstellung. Genius des Sports heißt sie. Stephanie Markert hat sie gesehen und ein Coubertin-Familienmitglied getroffen.
Ur-Urgroßneffe Thibaut de Navarcelles de Coubertin. Einfach Thibaut stellt er sich vor, ohne Adelstitel. Er ist Generalsekretär des Familienverbandes. Für die Spiele hat er sich extra einen Coubertin-Schnauzer wachsen lassen.
En hommage.
Doch er weiß,
Pierre de Coubertin est un personnage clivant en France.
Coubertin polarisiert in Frankreich, deshalb unterstützen uns nicht alle. Sehr wohl Thomas Bach, das IOC und unser NOK. Mit dem Organisationskomitee von Paris 2024 konnten wir nicht viel kooperieren, denn man hat lange viel Schlechtes über Coubertin gehört. Zwei, drei Bilder von ihm, er war keine Hauptfigur und das in der Jubiläum. Zeremonie, 100 Jahre Spiel in Paris, 130 Jahre Gründung des IOC an der Sorbonne-Universität. Die liegt hier im 7. Pariser Stadtbezirk, in dessen Rathaus wir die Schau zeigen. Darauf müsste man doch super stolz sein. Für Thibaut steht der Baron für die olympische Idee, für Weltfrieden, das Zusammentreffen der Menschen und kein Schulsport ohne Coubertin. Thibaut erinnert daran, dass der Baron Griechenland-Fan, Historiker und Pädagoge war, selbst Fechten, Tennis, Reiten und Rudern betrieb, den modernen Fünfkampf erfand, nicht nur das. Er kämpfte gegen alle Widerstände, setzte sein Vermögen ein, hielt durch, suchte weltweit eine Lobby für die Spiele, mit Anfang 20. Er hat sein Leben dem olympischen Ideal gewidmet. Die Ausstellung zeigt die von Coubertin entworfenen olympischen Ringe und Medaillen, seine Uhr, Handschriften, Büsten, Fackeln. Apropos. Stark sei es gewesen, die Fackel am Familienschloss tragen zu dürfen. Als Kind habe ich meine Ferien wie er im Schloss Mirville in der Normandie verbracht. Da hieß es immer, das ist von Onkel Pierre, das hat Onkel Pierre gezeichnet. Wir sind mit seinem Erbe groß geworden. Mein Großvater hat uns später beim IOC vertreten und immer Olympia-Pins mitgebracht. Die Schau will den Baron rehabilitieren und fragt auf einer großen Tafel selbst, war Coubertin Rassist, Antisemit, Frauenfeind, Faschist? Nachlesen lässt sich sehr wohl. Sport könne Eingeborene disziplinieren oder der wahre Olympiaheld sei männlich. An einem interaktiven Tisch erklingen Coubertin Zitate.
Pour chaque homme, femme et enfant, le sport.
Für jeden Mann, jede Frau und jedes Kind ermöglicht der Sport, sich unabhängig von der Position im Leben zu verbessern. Er ist ein Geburtsrecht aller. Und warum kein Boykott der Spiele in Nazi-Deutschland 1936? Pierre de Coubertin war es wichtig, dass die Spiele Bestand haben. Er hat den Willen der Deutschen gesehen, alle Mittel hineinzustecken und sie danach zu guten Spielen beglückwünscht. Er hat es aber abgelehnt, nach Berlin zu reisen. Seine Radiobotschaft haben sie für ihre Ideologie ausgenutzt. Thibault berät Firmen bei Investitionen im Ausland, auch in Indien. Deshalb die zwei Speere eines indischen Olympiasiegers in der Schau? Nein. Deshalb, weil wir einfach keinen französischen Sponsor gefunden haben, sondern einen indischen Konzern, der den Sport bei sich jenseits von Yoga und Cricket entwickeln will. Möge Friede und olympische Freude mit ihnen sein, schrieb Pierre de Coubertin einst unter seine Briefe. In diesem Sinne hat sein Verwandter Thibault einen Traum.
Ein Musée, idealement olympique.
Wir würden gern ein olympisches Museum in Paris aufbauen. Doch da sind wir noch nicht.
Pour l'instant, on n'est pas là.
Bislang steht der Baron seit kurzem nur im Pariser Wachsfigurenkabinett.
Und seine Familie wünscht sich deutlich mehr. Stefanie Markert über den Versuch, dem Gründervater der Olympischen Spiele der Neuzeit, Pierre de Coubertin, zu einem besseren Image zu verhelfen. Um sein Image muss sich der Pianist Grigori Sokolov nicht sorgen, wird er wohl auch nicht. Sein Image, das reicht von kauzig, unnahbar bis legendär genial. Und er weiß sich rar zu machen. Ein paar wenigen Aufnahmen nur hat er zugestimmt und die Zahl seiner Interviews, die ist noch geringer. Apropos Zahlen, rund 70 Konzerte gibt Grigori Sokolov pro Spielzeit und er spielt jeweils das gleiche Programm. Zurzeit stehen darauf die Namen Bach, Chopin und Schumann. 1950 in St. Petersburg, damals Leningrad geboren, hat Sokolov schon im Alter von 5 mit dem Klavierspiel begonnen. Und in einem seiner seltenen Interviews sagte er einmal, mit einer Künstlerpersönlichkeit werde man geboren, der Einfluss von außen sei gering. Wenn die Salzburger Festspiele Grigori Sokolov ankündigen als einen der bedeutendsten Pianisten der Gegenwart, dann ist das ausnahmsweise mal keine Marketingsprache, sondern Tatsache. Gestern Abend fand im großen Festspielhaus das Bach-Chopin-Schumann-Konzert von Grigori Sokolov statt. Robert Jungwirth berichtet.
Grigori Sokolovs Auftritte sind eine Inszenierung der Nicht-Inszenierung. Posen und Allüren sind dem russischen Pianisten fremd, übertriebener Kontakt zum Publikum ebenso. Wenn er den Saal betritt, blickt er starr geradeaus, bis er den Flügel erreicht. Ein kurzes Nicken Richtung Publikum und los geht's mit der Musik. Nach dem letzten Ton das gleiche Prozedere umgekehrt. Sokolov ist das Gegenteil eines Tastenlöwen. Er ist so introvertiert, dass er sogar das Licht auf der Bühne gedimmt lässt und man ihn kaum sieht. Sokolov will und braucht keine Inszenierung seiner selbst. Die Musik ist die Botschaft. Bei seinen Fans ist die Botschaft angekommen. Sie lieben ihn, auch ohne dass er sie groß beachtet. In den 4 Duetten von Johann Sebastian Bach zu Beginn wählte Sokolov einen schlichten, geraden Tonfall ohne jegliche Exzentrik à la Gould oder Richter, wie man es auch nicht anders von ihm erwartet hat. Und doch verfügen die Stücke durch feinsinnige, dynamische Abstufungen und markante Themenarbeit über ein beeindruckendes Innenleben. Nichts Konstruktivistisches war hier zu hören, sondern eher Gesangliches, ohne ins Romantische abzugleiten. Schon dieser Auftakt war beeindruckend. In den Chopin-Masurken, Opus 30 und Opus 50, dann verfeinerter Volksliedton mit melancholischer Grundstimmung. Aber auch hier wahrte Sokolov stets die Balance zwischen fein gezeichneten Linien und romantischem Melos. Zum Höhepunkt des Konzerts neben Bach gerieten die Waltz-Szenen von Robert Schumann. Hier entfaltete Sokolovs klarer, poetischer Ton seine ganze Faszinationskraft mit einer wunderbar ausdifferenzierten Anschlagskultur, die derzeit wohl ihresgleichen sucht. Dabei ist stets der erzählerische Gestus hörbar, evoziert die Musik Szenen und Bilder im Auge des Hörers. Welch unaufdringliche Imaginationskraft Sokolov hier offeriert, grenzt ans Wunderbare. Aber selbst nach einer solch wahrhaft be- und verzaubernden Darbietung entschwindet der Pianist mit stoischem Blick von der Bühne, als wollte er sagen, nicht ich bin es gewesen, sondern Schumann.
Grigori Sokolow bei den Salzburger Festspielen. Robert Jungwirth berichtete. Kain und Abel, Hänsel und Gretel, Tick, Trick und Track, berühmte Geschwister nennt man oft in einem Atemzug. Eine Einheit auf immer und ewig, egal ob sie sich auf alttestamentarische Weise die Köpfe einschlagen oder gemeinsam in inniger Verbundenheit die wildesten Abenteuer bestehen. Brüder und Schwestern führen eine lebenslange Beziehung, im Guten wie im Schlechten. Beste Freunde und ärgste Feinde, alles ist möglich. Und möglich auch, dass aus einem Herz und einer Seele plötzlich und unerwartet ärgste Rivalen werden oder andersherum. Wenn wir in diesen Sommerwochen über Freund- und Feindbeziehungen sprechen, dann darf die Geschwisterbeziehung nicht fehlen, denn mehr als 3/4 der Menschen weltweit haben oder hatten zumindest Bruder und oder Schwester. Ich habe mit dem Schweizer Psychologen Jürg Frick gesprochen. Er beschäftigt sich als Familienforscher seit vielen Jahren mit der Beziehung zwischen Geschwistern. Herr Frick, liegt es nicht eigentlich in der Natur der Sache, dass Geschwister Feinde sein müssen? Schließlich konkurrieren sie um dieselben elterlichen Ressourcen, nämlich Liebe, Nahrung und Schutz.
Ich würde nicht sagen, dass die natürlicherweise Feinde sind, weil das hängt ja dann sehr davon ab, wie die Eltern darauf reagieren und wie die Kinder selber das wahrnehmen. Also man könnte auch sagen, im günstigen Fall ist das überhaupt eher eine Gelegenheit, dass Geschwister Freunde werden, sich gegenseitig unterstützen können und die positiven Seiten überwiegen.
Wer hat denn eigentlich in der Hand, Sie haben jetzt gerade schon die Eltern angesprochen, wer hat es letztendlich in der Hand, ob eine Geschwisterbeziehung freundlich oder feindlich ist? Liegt da die große Verantwortung eigentlich bei den Eltern?
Ja, die Eltern spielen eine große Rolle, ohne dass man hier Schuldzuweisungen machen darf. Aber die Eltern spielen schon eine wichtige Rolle, indem sie eben Geschwister unter Umständen gegeneinander ausspielen oder indem sie ein Kind bevorzugen. Aber es spielen danach natürlich weitere Personen eine Rolle, auch das Leben später, wie erfolgreich oder wie schwierig es für das eine wird in dieser Lebensgeschichte. Also das sind viele Faktoren, die dann über das ganze Leben eine Rolle spielen.
Ja, dann werfen wir vielleicht erstmal einen Blick auf diese Faktoren. Gleiche Herkunft, meist ähnliches Alter. Geschwister werden ja oft miteinander verglichen. Und eine buddhistische Weisheit besagt, alles Unheil beginnt mit dem Vergleich. Also eine Herausforderung für die Geschwisterbeziehung, die anderen, das Äußere?
Ja, natürlich. Also andere vergleichen ja dann auch die Geschwister. Das können Großeltern sein. In der Schule dann auch werden Geschwister verglichen. Lehrpersonen, die vielleicht aus derselben Familie auch schon Geschwister haben. Dann die Eigenschaften, die Geschwister natürlich zeigen, wird von der Umgebung sehr unterschiedlich wahrgenommen. Ein stilles Kind oder ein eher lautes Kind. Dann spätere Beziehungspartner, die zu Geschwistern positiv oder negativ Stellung nehmen können. Lebensereignisse, Krankheiten, Unfälle, Trennungen von Eltern, die dann natürlich unter Umständen eine Patchwork-Familie auslösen können. Also es sind unzählige Faktoren, die immer wieder aufeinander einwirken können und sich auch verändern können.
Nun sprechen wir ja unter der Überschrift Freund und Feind miteinander. Und Freunde finden meist aus freien Stücken zueinander. So eine Geschwisterbeziehung dagegen ist keine freiwillig gewählte Beziehung. Man könnte vielleicht sogar von Schicksalsbeziehung sprechen. Welche Rolle spielt diese Unfreiwilligkeit?
Das ist tatsächlich ein wichtiger Faktor. Man kann eben Geschwister nicht auswählen. Das heißt, mit anderen Worten, man muss sich auch arrangieren. Und das kann natürlich jetzt ein Problem sein, weil man weiß, man muss mit diesen Geschwistern auskommen. Aber es kann auch eine Chance sein, dass man eben lernt, Konflikte auszutragen, ohne dass man dann einfach die Beziehung abbricht, wie man das zum Beispiel bei Geschwistern oder auch Partnern später tun kann. Aber es ist sicher eine andere Form als Freundschaftsbeziehungen.
Ja, man könnte vielleicht sogar sagen, dass eine Geschwisterbeziehung so eine Art Trainingslager für weitere Lebensbeziehungen ist, also Schulfreunde, Kollegen, ja sogar Lebenspartner später?
Das würde ich auf jeden Fall sagen, weil die eine Seite dieses Trainings findet ja zwischen Eltern und Kindern statt. Also Kinder trainieren Beziehungsmuster mit den Eltern. Und sie trainieren aber etwas andere Beziehungsmuster, eben auf einer anderen Ebene, nämlich der Geschwisterebene, mit diesen Geschwistern. Und das sind wie ergänzende, zum Teil auch andere Muster, die man eintrainiert und die natürlich später dann auch im Beruf oder in späteren Partnerschaften oder in Freundschaften eben auch wieder zum Tragen kommen, was man hier eben gelernt hat oder worunter man gelitten oder sich darüber gefreut hat.
Herr Frick, Sie haben in einem Interview gesagt, von einer guten Geschwisterbeziehung kann man viel gewinnen. Was zum Beispiel sonst noch? Worin liegt der Gewinn?
Ja, der Gewinn liegt, dass man sehr viel voneinander lernen kann. Die Geschwister kennen einen sehr gut. Man profitiert, man kann zum Beispiel abschauen, man lernt Fehler, die ein anderes Geschwister macht, zum Beispiel zu umgehen. Man merkt, aha, so komme ich nicht durch. Und man lernt eben auch, dass man nicht alleine ist im guten Fall. Man kann sich auf Geschwister abstützen, verlassen. Und das ist natürlich auch eine tolle Ressource im günstigen Fall.
Lernen wir, um nochmal wieder auf den Titel unserer Gesprächsreihe zurückzukommen, lernen wir auch Freundschaften zu führen und Feindschaften auszutragen, womöglich auszuhalten mit Hilfe unserer Brüder und Schwestern?
Ja, das würde ich sagen. Also Geschwister können ja dann auch ein Feedback geben, wenn man streitet oder wenn man sagt, dieser Freund ist der Blöde, den will ich nicht mehr. Dann kann die Schwester vielleicht einem sagen, du, ich denke, du siehst das etwas zu schwarz oder zu arg. Du hast ja das und das auch gemacht und so weiter. Also das, denke ich, ist eine gute Chance, die da wirklich besteht.
Ich muss zugeben, wenn wir über Geschwister sprechen, beziehe ich alles, was Sie jetzt sagen, Herr Frick, auf die Geschwisterbeziehung, die ich so kenne. Also Mittelstand, Mitteleuropa, um es mal ganz einfach zu sagen. Wie steht es um andere Kulturen? Gilt dieses Geschwisterwissen auch in anderen, vielleicht außereuropäischen Kulturen?
Ich glaube, das Problem ist, dass die meisten Untersuchungen zu Geschwistern mehrheitlich eben in europäischen oder nordamerikanischen Staaten gewonnen wurde und andere Länder, zum Beispiel Afrika, wo ein ganzes Dorf unter Umständen Kinder miterzieht, sieht das natürlich dann wieder etwas anders aus. Aber ich glaube, so Grundtendenzen oder Grundthemen oder Probleme, die stellen sich natürlich in allen ähnlichen Fällen, eben wenn es um Streit geht, um Anerkennung geht. Aber man hat dann eben unter Umständen mehrere Mütter und Väter zur Verfügung. Man kann mehr ausweichen auf andere Familien, wenn man eng zusammenlebt. Das sind dann sicher auch Unterschiede, auch kulturelle Werte, die eine andere Rolle spielen, auch bei uns, können dann hier eine Rolle spielen. Aber eben das ist noch viel weniger erforscht als eben unsere Breitengrade.
Ja, Sie haben mal, Herr Frick, in einem Interview auf eine sehr charmante Art und Weise Ihre Verwunderung darüber zum Ausdruck gebracht, dass immer Sie angefragt werden, wenn es um Geschwisterbeziehungen geht. Ist auch in unseren Breiten die Erforschung der Geschwisterbeziehungen, ja, steckt die womöglich noch in den Kinderschuhen, um mal dieses Bild zu bemühen?
Langsam ist man aus den Kinderschuhen entwachsen, aber es ist immer noch so, dass sich sehr im Vergleich zu anderen Themen wie eben zum Beispiel Eltern-Kind-Beziehungen in der Entwicklungspsychologie, dass immer noch relativ wenige im Vergleich sich mit diesem Thema beschäftigen oder dann eher mit sehr speziellen Themen. Und ich hoffe, das ändert sich dann in den nächsten Jahrzehnten noch etwas stärker.
Nun sprechen wir im Rahmen einer Kultursendung miteinander und die Kulturgeschichte ist ja voll von produktiven Geschwisterbeziehungen. Die Gebrüder Grimm in der Literatur, in der Musik Ira und George Gershwin, im Film zum Beispiel Joel und Ethan Coen. Können Sie das erklären, woher diese besondere Produktivität bei Geschwistern rührt?
Ja, ich glaube, es gibt verschiedene Aspekte. Der eine Faktor ist natürlich, dass diese Geschwister miteinander auch konkurrieren, sich vergleichen und im günstigen Fall dann eben voneinander lernen. Und bei vielen dieser Geschwisterpaare, die zusammen eben zum Beispiel auch beruflich erfolgreich sind, findet das dann statt, dass sie sich eigentlich gegenseitig stimulieren, ohne dass sie das Gefühl haben, sie gehen jetzt völlig unter und nur der andere ist der Erfolgreiche und derjenige, der dominiert. Also das sind die günstigen Varianten, die man nicht selten beobachten kann.
Zum Schluss unseres Gesprächs möchte ich nochmal zum Schluss oder zum Ende einer Geschwisterbeziehung kommen. Nicht selten ist ja der Tod der Eltern und das daraus folgende Erbe so eine Art Sollbruchstelle in Geschwisterbeziehungen. Darin ist schon so manch eine Bindung zerbrochen. Kann man sich überhaupt aus einer Geschwisterbeziehung lösen, auch wenn man womöglich gar nicht mehr miteinander spricht?
Das versuchen manchmal Geschwister immer wieder. Sie wandern aus oder sie haben jahrelang keinen Kontakt. Natürlich kann man sich dann hier distanzieren, aber viele tiefe Beziehungserfahrungen, die man mit dem Geschwister gemacht hat, die sind quasi im Keller unten noch vorhanden und die können manchmal Menschen trotz der Distanz oder der Abgrenzung sehr, sehr beschäftigen. Das ist etwas, was man letztlich nicht einfach ausreißen kann. Ich meine das auch im günstigen Fall natürlich.
Also in meinem Fall würde das gelten, einmal kleine Schwester, immer kleine Schwester.
Ja, wobei eben das dann unterschiedlich ist, wie man diese kleine Schwester erlebt. Das ist auch interessant, dass man, wenn man zum Beispiel in der Familie aufwächst, die kleine Schwester unter Umständen als nervig und die macht einem alles nacherlebt und später erlebt man die Schwester dann eher als gleichwertig oder hilfreich. Also das kann sich über die Lebensspanne auch nochmals verändern, aber es gibt Fälle, wo das genau gleich bleibt wie in der frühen Kindheit.
Na dann. Freund und Feind. In unserer Gesprächsreihe heute ging es um die Beziehung zwischen Geschwistern. Unser Gesprächspartner war der Schweizer Psychologe und Geschwisterforscher Jürg Frick. Alter Glanz an alter Stelle. Die gestohlenen Juwelen kehren ins grüne Gewölbe zurück. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Susanne Lurweg.
Diamanten und Brillanten werden in der kommenden Woche wieder im grünen Gewölbe in Dresden zu sehen sein. Die lange Zeit leere Vitrine in der Schatzkammer August des Starken wird wieder mit Preziosen gefüllt. Am 13. August können sich zunächst Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer und Kulturministerin Barbara Klepsch ein Bild vor Ort machen und einen Tag später wird dann auch das Publikum zugelassen. Dann sind die Juwelen an alter Stelle in einem Raum voller Geschmeide, Gold und Glitzer, in dem seit 2019 eine Wunde klaffte. Damals ereignete sich der spektakuläre Kunstdiebstahl, für den die Täter inzwischen zur Verantwortung gezogen worden sind. Im Rahmen der Verhandlungen haben sie einen Teil der Beute zurückgegeben und der wertvolle Schmuck ist für viele Menschen in Sachsen und darüber hinaus mehr als nur teures Geschmeide. Die Stücke sind identitätsstiftend. 48 Musikerinnen und Musiker des SWR-Sinfonieorchesters protestieren gegen den Umgang des Senders mit der Beschäftigung des Dirigenten François Xavier Roth, so zu lesen in der Badischen Zeitung. In einem Brief an die Programmdirektion wehren sie sich dagegen, dass in der Öffentlichkeit der Eindruck entstehe, das gesamte Orchester stimme der Personalentscheidung zu. Schon vor einiger Zeit war aus Orchesterkreisen zu hören, man akzeptiere die Entscheidung, Roth einzustellen, unterstütze sie aber nicht. Der Dirigent François Xavier Roth war wegen MeToo-Vorwürfen von seiner Tätigkeit beim Kölner Gürzenich-Orchester entbunden worden. Zur Spielzeit 2024-25 soll er nun die Leitung des SWR-Sinfonieorchesters übernehmen. Am Abend startete in Chemnitz die Gesprächsreihe »Das wird man ja wohl noch sagen dürfen«, die der PEN Berlin in 37 ostdeutschen Orten im Vorfeld der Wahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg veranstaltet und über die wir gestern in Kultur heute berichtet haben. Vor ausverkauftem Haus diskutierten der Bestsellerautor Dirk Oschmann und der Historiker Sascha Ilko Kowalczuk mit dem Publikum, das durchaus von seiner Meinungsfreiheit Gebrauch machte. Dennis Yücel, Co-Vorsitzender des PEN Berlin, zeigte sich im Deutschlandfunk Kultur zufrieden.
Es ist jedes Mal, wenn ich in Ostdeutschland bin, merke ich der Eindruck, man könne in Deutschland seine Meinung nicht frei sagen, dass der im Osten verbreiteter ist. Aber eigentlich ist man im Osten sehr viel freier und mutiger oder einfach lockerer, um seine Meinung zu sagen, die ängstlich irgendwas zu sagen, was vielleicht falsch ist, das ist im Westen viel stärker.
Dennis Yücel vom PEN Berlin zur Veranstaltungsreihe »Das wird man ja wohl noch sagen dürfen«. Knut Nevermann war der Mann, der gemeinsam mit den Kulturstaatsministern Julian Nieder-Rümelin, Michael Naumann und Christina Weiß eine Zeit lang die kulturpolitischen Geschicke lenkte. In seine Ära als zweiter Mann hinter den designierten Kulturstaatsministern fielen Entscheidungen wie das Berliner Schloss, das Holocaust-Mahnmal und auch die Bundeskulturstiftung. Wie jetzt bekannt wurde, ist Knut Nevermann bereits am 24. Juli gestorben. Er wurde 80 Jahre alt.
Soweit die Kulturmeldungen von und mit Susanne Lurweg. Vielen Dank. Die aktuelle Lage im Nahen Osten und die Entscheidung von Kamala Harris für Tim Walz als Vizepräsidentschaftskandidat im US-Wahlkampf, das sind zwei Themen gleich in den Informationen am Abend. Soweit Kultur heute mit Marja Elmenreich.